Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Dresden haben sich erneut mehrere tausend Menschen versammelt, um gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Die sogenannte Pegida-Bewegung will sich dazu die Tradition der Montagsdemonstrationen aneignen. Gleichzeitig findet auch eine Gegendemonstration mit mehreren tausend Teilnehmern statt.
Die Pegida-Bewegung bekommt Verstärkung. Zwar sind heute einige tausend Demonstranten weniger gekommen, dafür aber ist AfD-Prominenz aus Brandenburg zur Kundgebung angereist und die sucht den Schulterschluss. Besonders bei der Frage, wie man mit kriminellen Ausländern umzugehen hat.
Ich muss in der Tat mir die Frage stellen, wie kann ich diese Probleme lösen? Und da gehört dazu, dass ich in der Tat kriminelle Ausländer abschiebe. Und von Deutschen war nie die Rede. Das kann man, natürlich muss man das unterscheiden, ist völlig klar.
Für viele, die hierher kommen und demonstrieren, geht es längst nicht mehr nur um das Thema Ausländer oder Islamisierung. Sie treibt grundsätzlicher Frust über die etablierte Politik auf die Straße.
Ich will, dass Flüchtlinge hier aufgenommen werden, aber der Rest nicht.
Für mich hat das sich mit der Politik beendet, seit die Frau Merkel gesagt hat, mit mir keine Maut. Und was ist? Jetzt wird nur noch über die Maut diskutiert.
Wie heißt das? Wie steht das im Grundgesetz? Wie hast du gesagt? Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und daran hält sich ja niemand mehr.
Auch mehr als 4000 Pegida-Gegner sind wieder auf die Straße gegangen, wollen ihre Stadt nicht einfach denen überlassen, die mit den Ängsten der Menschen Meinungsmache gegen Ausländer betreiben. Sind gekommen?
Weil ich Wut habe im Bauch, ganz viel, schon seit vielen Jahren. Weil dumme Menschen durch meine Stadt marschieren, regelmäßig.
Weil ich mich eigentlich im Grunde genommen schäme für diese Pegida-Bewegung hier als Dresdner. In einer Stadt, die eigentlich normalerweise sehr weltoffen sein sollte.
Solange wie die Gegenseite oder die radikale rechte Seite so viel Gesicht hat, möchte ich dann doch gerne die Gegenseite stark machen.
Und damit ist sie nicht alleine.
Die Bundesregierung hat die Demonstrationen kritisiert und geraten, auf Distanz zu der Bewegung zu gehen. Bundeskanzlerin Merkel warnte davor, sich für Hetze und Verleumdung instrumentalisieren zu lassen. Justizminister Maas appellierte an die Bürger, zu zeigen, dass Pegida nicht die Mehrheit sei.
Die Kanzlerin weiß, im Ausland werden die Demonstrationen von Pegida aufmerksam verfolgt. Beim Besuch des bulgarischen Ministerpräsidenten bezog Angela Merkel deshalb am Nachmittag Stellung.
In Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit, aber es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen.
Stehen die Demonstrationen für einen neuen Nationalismus und wachsenden Fremdenhass? Im Bundestag sind sich heute alle Fraktionen in einem Punkt einig. Nicht alle, die in Dresden auf die Straße gehen, seien rechtsextrem, die Proteste aber von Neonazis unterwandert.
Wenn man sieht, was das für Leute sind, die diese Demonstration organisieren, dann ist es ziemlich klar, das ist eine deutliche Verbindung ins rechtspopulistische, ins rechtsradikale Milieu.
Wissenschaftler beobachten trotzdem, dass bei Pegida neben Rechtsextremen auch viele Bürger aus der Mitte der Gesellschaft mitmarschieren, die sich mit ihren Sorgen und Ängsten alleingelassen fühlen.
Was wir durchaus schon auch ernst nehmen müssen, ist, dass ganz offensichtlich viele Menschen in dieser Gesellschaft von der Politik, von dem System nicht mehr sehr viel erwarten.
Von der Linkspartei kommen deshalb heute auch selbstkritische Töne.
Ich denke, wir sind veranlasst, uns alle quer durch die demokratischen Parteien zu fragen, wo haben wir das Gespräch, die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern versäumt? Wo haben wir auch politische Entscheidungen nicht kommuniziert, nicht auch um Verständnis geworben?
Demonstrativ traf sich der Innenminister heute mit Vertretern der islamischen Gemeinden. Sein Zeichen, Flüchtlinge und Zuwanderer sind in Deutschland willkommen.
Weitere Hintergründe und Analysen zum Thema gibt es auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir in einem Interview die Beweggründe der Pegida-Anhänger und porträtieren ihren Organisator Lutz Bachmann. Die australische Polizei hat die Geiselnahme in Sydney gewaltsam beendet. Nachts um 2.30 Uhr australischer Zeit stürmten Spezialeinheiten das Café, in dem ein Iraner mehrere Geiseln festgehalten hatte. Die Polizei teilte soeben mit, der Täter und zwei Geiseln seien getötet worden. Der Tatort liegt unweit des Opernhauses mitten im Zentrum Sydneys. Das Motiv für die Geiselnahme in dem Café ist noch unklar.
Bevor in Sydney die ersten Schüsse fallen, gelingt ihnen soeben noch die Flucht. Ein Lauf ums Überleben. Dann kracht es, Blendgranaten werden geworfen, zig Schüsse sind zu hören, immer wieder ganze Salven. Was genau im Innern des Cafés passiert, lässt sich nicht sagen, doch dann kommen Sanitäter und wenig später die ersten Verletzten. 16 Stunden dauert die Geiselnahme. Am frühen Morgen hatte ein Unbekannter das Café in Sydneys Innenstadt betreten und mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Erste verschwommene Bilder zeigen einen bärtigen Mann mit Stirnband und Rucksack. Er lässt die Geiseln eine Fahne mit arabischen Schriftzeichen hochhalten, das Glaubensbekenntnis der Muslime. Er lässt bei Radio- und TV-Stationen anrufen und fordert eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat. Die Behörden rätseln, ein gefährlicher Islamist oder ein wirrer Einzeltäter? Nach und nach bekommt der Unbekannte ein Gesicht. Am Abend geben die Behörden die Identität des Mannes preis. Ein gewisser Haron Moniz, ein Iraner, der in Australien Asyl gefunden hat. Das australische Fernsehen holt erstaunliche Aufnahmen aus dem Archiv. Haron Moniz bezeichnet sich darin als gewaltloser Prediger. Tatsächlich gilt der Mann als vorbestraft, er habe die Familien von in Afghanistan getöteter Soldaten bedrängt. Ihm werden auch Beihilfe zum Mord an seiner Ex-Frau und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und jetzt die Geiselnahme. Vor dem blutigen Zugriff der Polizei hatte Premierminister Abbott seinen Landsleuten noch Mut zugesprochen. Wir müssen einsehen, dass es Leute gibt, die uns Böses wollen. Aber wir haben Polizei und Sicherheitskräfte, die angemessen auf jede Situation reagieren können. Sydney heute Nacht, Geiselnahme beendet. Sie hinterlässt mehrere Opfer, vor allem aber ein zutiefst verunsichertes Australien.
Unsere Reporterin Esther Blank hat die Geiselnahme in Sydney vor Ort verfolgt und fasst die Situation jetzt zusammen.
Die Geiselnahme war ein Schock für die Australier. Normalerweise sind sie um diese Zeit unterwegs in der Stadt, kaufen Weihnachtsgeschenke, gehen an den Strand, freuen sich auf ihren Sommerurlaub. Diesmal war alles anders. Die Stadt war tot nach der Geiselnahme. Nichts bewegte sich, alles war abgeriegelt. Und die Australier denken nun daran mit Sorge, dass sich dieser Vorfall auf ihre tolerante, multikulturelle Gesellschaft auswirken könnte. Schon hat es Vorfälle gegeben, in denen australische Musliminnen und Muslime angegriffen wurden, angerempelt wurden. Aber gleichzeitig hat sich eine Initiative gebildet über Twitter, die allen Musliminnen und Muslimen in Australien anbietet, mit ihnen gemeinsam zu reisen. Ride with me heißt diese Initiative. Und darin bieten Australier sämtlicher Religionen ihren muslimischen Mit-Australiern an, mit ihnen zur Arbeit zu fahren, mit ihnen an den Strand zu gehen, mit ihnen einzukaufen, damit auch sie sich wieder sicher fühlen können.
Der Geschäftsführer des Hauptstadtflughafens BER Medorn hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er werde seinen Posten spätestens Mitte nächsten Jahres aufgeben, teilte die Gesellschaft mit. Medorn war vor knapp 2 Jahren zu der Problembaustelle geholt worden, deren Fertigstellung mehrfach verschoben werden musste.
Letzten Freitag noch konnte Hartmut Medorn einen Erfolg verbuchen und dem Aufsichtsrat endlich eine Art Eröffnungstermin verkünden. In der zweiten Hälfte 2017 soll der Flughafen in Betrieb gehen. Nach 20 Monaten im Amt betrachtet er das als seinen Verdienst. Entsprechend verbittert begründet er nun seinen Rücktritt. Trotzdem musste ich zur Kenntnis nehmen, dass im Aufsichtsratsumfeld Spekulationen zu meiner Person angestellt wurden, die das für mich vertretbare Maß überstiegen. Das Verhältnis von Medorn zum Aufsichtsrat galt als angespannt. So ärgerte er sich über dessen Forderungen nach externen Wirtschaftsprüfern. Die Gesellschaft, der Bund Berlin und Brandenburg wiederum verübelten ihm diverse Alleingänge. Heute waren die Reaktionen denn auch eher durchwachsen. Viel Dank und Anerkennung, aber auch Erleichterung.
Ich glaube, insgesamt hat Herr Medorn es uns nicht immer leicht gemacht. Das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Ich spreche jetzt mal nicht nur für Brandenburg, ich glaube auch für andere Gesellschafter.
Für die Flughafengesellschaft ist Medorns Abschied nicht die einzige offene Personalie. Nach Klaus Wowereits Rücktritt fehlt auch ein Aufsichtsratsvorsitzender.
Das ist jetzt sicherlich auch eine Chance, sowohl den Aufsichtsrat als auch die Geschäftsführung neu zu ordnen und mit der Perspektive, die wir ja haben für 2017, dann auch wirklich und strukturell entsprechend aufzustellen, um das auch gut begleiten zu können.
Hartmut Medorn hat angeboten zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden wurde, aber maximal bis Juni nächsten Jahres.
6 Jahre nach der Rettung der Immobilienbank Hypo Real Estate haben ehemalige Aktionäre vor Gericht einen Erfolg errungen. In einem Musterprozess sprach ihnen das Oberlandesgericht München Schadensersatz für die Kursverluste zu. Die Bank habe zu Beginn der Finanzkrise falsch über ihre Geschäftslage berichtet. Später musste der Bund sie mit Milliarden sanieren und schließlich ganz übernehmen. Auch den Schadensersatz müsste deshalb der Bund zahlen. Die Bank will das Urteil anfechten.
Bohdan Kalwarowski hat im November 2007 für 60.000 Euro HRE-Aktien gekauft. Für den Steuerberater viel Geld, aber kein Vergleich zu dem, was Rechtsanwalt Andreas Tilp einklagen will. An seinen Musterkläger haben institutionelle Anleger ihre Ansprüche abgetreten, mehr als 1 Milliarde Euro. Das Münchner Oberlandesgericht entschied heute für die Aktionäre. Die Hypo Real Estate habe im Herbst 2007 die Anleger falsch informiert. Sogar ein Börsenprospekt sei fehlerhaft gewesen.
Wir gehen davon aus, dass seit heute mindestens konkrete Schadensersatzzahlungen von deutlich mehr als 500 Millionen Euro im Raum stehen.
Die geplatzte Immobilienblase in den USA war Ausgangspunkt für den Musterprozess. Damals im Sommer 2007 bekamen die ersten Banken Schwierigkeiten, denn die Hauskredite, die nicht mehr bedient wurden, steckten in Wertpapierpaketen, in den sogenannten Schrott- oder Giftpapieren. Die HRE bestritt lange Zeit, davon betroffen zu sein. Das OLG München nannte das heute wörtlich eine Bilanzmanipulation.
Heute habe ich endlich nach 6 Jahren Recht bekommen. Ich habe den Glauben an den Rechtsstaat schon verloren. Und jetzt sagt heute der Richter, die HRE hat die Öffentlichkeit getäuscht. Die HRE hat die Bilanzen sogar manipuliert.
Bis zum Schadenersatz ist es für alle betroffenen Aktionäre dennoch ein weiter Weg. Denn die Bank kündigte umgehend an, die Entscheidung vor dem Bundesgerichtshof anzufechten.
Die deutschen Pläne für eine Pkw-Maut sorgen weiter für Konfliktstoff zwischen Brüssel und Berlin. EU-Verkehrskommissarin Bulc erneuerte kurz vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss die Kritik. In einem jetzt bekannt gewordenen Brief heißt es, EU-Ausländer würden benachteiligt, die geplanten Kurzzeitvignetten seien zu teuer. Verkehrsminister Dobrindt wies die Bedenken zurück. Brüssel läge offenbar nicht der überarbeitete Gesetzentwurf vor. Er werde das Vorhaben wie geplant am Mittwoch ins Kabinett einbringen.
Ein Generalstreik legt heute Belgien weitgehend lahm. Am Flughafen Brüssel sind 600 Verbindungen gestrichen. Auch Busse und Bahnen, Schulen und Krankenhäuser sind betroffen. Aufgerufen zu dem 24-stündigen Ausstand hatten die Gewerkschaften. Ihr Protest richtet sich gegen die Sparpläne der Mitte-Rechts-Regierung. Sie will unter anderem das Rentenalter von 65 auf 67 Jahre anheben und bei den Löhnen sparen.
Bei der Auslosung für das Achtelfinale der Fußball-Champions League hatten einige deutsche Vereine kein Glück. Bayer Leverkusen trifft auf den spanischen Meister Atletico Madrid. Der italienische Titelträger Juventus Turin empfängt Borussia Dortmund. Schalke 04 hat mit Real Madrid den schwersten Gegner und Bayern München tritt gegen Schachtjor Donetsk an. Namhafte Gegner haben auch die deutschen Europa-League-Starter. In der ersten K.O.-Runde spielt Borussia Mönchengladbach gegen Titelverteidiger FC Sevilla und der VfL Wolfsburg trifft auf Sporting Lissabon. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. Dezember.
Tiefer Luftdruck beschert uns weiterhin wechselhaftes Wetter. Dazu steigt die Temperatur im Laufe der Woche auf Werte, die fast schon Frühlingsgefühle wecken. Heute Nacht ist es meist bewölkt. Gebietsweise fällt Regen, in den nördlichen Mittelgebirgen oberhalb von etwa 500 Metern auch Schnee. Dort besteht Glättegefahr. Am Tag regnet es im Südosten zeitweise, sonst eine Mischung aus Wolken und etwas Sonne, dazu gelegentlich ein wenig Regen. Vor allem im Norden einige Schauer, vereinzelt Gewitter, zum Teil ist Graupel dabei. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch an der Küste sowie bei Schauern stark mit stürmischen Böen. Im nördlichen Mittelgebirgsraum heute Nacht um den Gefrierpunkt am Oberrhein bis +6 Grad. Dort morgen bis 9, sonst 7 bis 4, im Sauerland 3 Grad. Am Mittwoch windig bis stürmisch und von Nordwesten breiten sich Regenfälle aus. Im Bergland ist anfangs auch noch Schnee dabei. Davon Donnerstag und Freitag bei bis zu 15 Grad keine Spur mehr. Oft fällt Regen und es bleibt weiterhin sehr windig.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Ende der Geiselnahme, Ursachenforschung in Sydney und Pegida-Demos in Dresden. Welche Rolle spielt die AfD? Gleich im Anschluss an diese Tagesschau folgt der ARD-Jahresrückblick mit Karin Mioska und Thomas Roth. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.